über statische Codeanalyse. Ich freue mich, dass so viele Leute hier erschienen sind. Ich arbeite an einer Fachhochschule in Österreich, wie man vielleicht auch am Dialekt merkt. Komm, perfekt. Und ja, statische Codeanalyse, wo ist der Fehler in meinem Programm, ist der Untertitel. Da gleich einmal in die Runde gefragt, wer programmiert selber beim Open Source Projekt irgendwie mit? Gut, und welche Programmiersprachen werden da ungefähr verwendet? Ja, mehrere ist klar, also aber C, Perl, C. Okay. Java habe ich jetzt nicht im Programm, aber Perl, C, PHP etc., das können wir abdecken. Kommt auch noch vor. Also SQL leider nicht, aber da kann ich auch nur einen Hinweis geben. Ja, Ziel ist, wir wollen guten Code herausbekommen. Ich habe da zu Beginn einen Comic von Xkcd genommen. Guter Code ist da unten und da oben starten wir das Projekt. Ja, die Frage ist, wie kommt man da hin? Entweder man programmiert langsam, also man programmiert gut oder schnell und in beiden Fällen, ja, man schmeißt das Ding am Schluss weg und guter Code kommt eigentlich nie heraus. Was ist statische Codeanalyse? Statische Codeanalyse, wir haben einen Quellcode vor uns, wir analysieren ihn durch Inspektion des Quellcodes, wir führen das Programm nicht aus, das gibt es auch, das nennt sich dann zum Beispiel dynamische Codeanalyse, weil Grind, da wird das Programm in einer Art virtuellen Maschine ausgeführt und dadurch werden Fehler gesucht und hoffentlich auch gefunden. Das ist hier nicht unser Ziel. Wir machen Whitebox-Testen. Das heißt, wir haben Zugriff auf den Quellcode. Wir machen nicht einen Test, in dem wir einfach möglicherweise fehlerhaften Input in das Programm reinfüttern und schauen, wie es darauf reagiert. Das heißt, wir wissen, wie das Programm programmiert ist und machen nicht eine Blackbox, wo wir irgendwas reinfüttern und schauen, stürzt es ab oder stürzt es nicht ab. Und der Urvater der Programme ist Lint. Das wurde 1979 entwickelt, eben um Fehler in C-Programmen zu finden. Gleich ein Hinweis dazu. In der aktuellen EX ist ein Artikel dazu, ein kritischer Blick auf statische Codeanalyseverfahren unter dem Untertitel Kaffeesatzleserei. Ist irgendwie jetzt erschienen, sehr knapp vor meinem Vortrag. Ich habe es durchgeschaut, also es geht da eher darum, erst einmal um Closed-Source-Anwendungen. Codebeispiele sind SAP. Und es geht darum, ja, wie bekommt man da eine SQL-Injection oder was kann man da im Prinzip machen, dass sowas nicht vorkommt, wenn jemand quasi Code böswillig ins Programm irgendwie einbaut. Das ist jetzt hier nicht der Sinn der Sache, sondern der Sinn der Sache bei meinem Vortrag ist ja, wie kann ich zufällig eingebaute Fehler finden und wieder ausbauen, wenn jemand böswillig im Projekt irgendwas einbaut. Ja, der schafft es immer, meines Erachtens. Also Codeanalyse, es hilft nicht dagegen, dass man sagt, hoppala, wir wehren uns gegen Contributor im Projekt, die böswillig sind, aber es hilft halt gegen zufällige Fehler. Schauen wir uns mal so ein kurzes C-Programm an. Und ich habe das hier auch auf der Konsole. Ja, das ist es nicht. Also ich habe hier ein C-Programm, main.c. Und ja, man sieht auch jetzt ohne Code-Analyse-Verfahren, hoppala, gewisse Unsauberkeiten sind drin. Ich beende das Programm und das Programm beendet wird nie ausgegeben. Die Zeile kann ich streichen oder halt vorziehen. Und das ist im Prinzip auch ja, gültiger C-Code, aber nicht das, was ich haben will in der Regel. Aber wir kompilieren das ganze Ding einmal. Standard GCC, main.c. Ja, passt. Ich habe ein a.out-File erzeugt. Das kann ich auch ausführen. Es kommt nichts. Es kommt keine Warnung, es kommt kein Pieps, keine Warnung. Na gut, also GCC bietet verschiedene Möglichkeiten an. Minus VAll schaltet alle Warnungen ein, denkt man. Ja, er sagt, hoppala, suggest parenthesis around assignment, use the truth value. Aha, ich soll da irgendwie noch eine Klammer dazu machen, dann wird das Programm richtig. Dann wird das Programm auch nicht richtig. Aber das ist die Empfehlung, die die GCC irgendwie rausgibt. Ich soll da eine zusätzliche Klammer irgendwie einbauen, damit er halt die Warnung nicht mehr ausgibt. Aber nicht, dass, damit das Programm richtig wird. GCC hat irgendwie ein sehr seltsames Verständnis von all, alle Warnungen ausgeben. Es gibt alle und es gibt mehr als alle. Es gibt minus W extra. Ich glaube mit einem kleinen E. Ja, das gibt halt mehr als alle Warnungen aus. Erst einmal die Warnung, die ich vorhin hatte. Ich möge da bitte Klammern hinzufügen. Und anschließend, ja, ich habe einen Parameter angegeben, den ich nicht verwendet habe. Ja, das war es im Prinzip, was GCC mir ausgibt. Schalt mal Optimierung an. Minus O3 oder was? Ja. Das sehen das was?
Da gibt noch eine mehr.
Na. Ja, vielleicht bin ich zumindest unruhig. Na, also, GCC, da kommt nie mehr raus. Also, es gibt da möglicherweise noch diverse andere Flex. Also, das haben wir alles durchprobiert. C-Lang habe ich da noch dabei. Also, den Compiler probieren wir auch noch aus. Main.c. Ja. Gut, also das ist etwas leserlicher. Wieder erst einmal der Hinweis, ich möge da doch bitte noch Klammern hinzufügen, damit die Warnung verschwindet. Aber dann, ich möge da statt dem einfachen Ist-Gleichzeichen der Zuweisung doch bitte Ist-Gleich verwenden für einen Vergleich. Ja?
Welche GCC-Version ist das? Die aktuellen
Version? Das ist Ubuntu 8, das ist ja Ubuntu 18.04 oder sowas. 7.4. Das ist das, was man bei Ubuntu 18.04, also LTS, jetzt mit...
Ja, aber dieses C ist halt ziemlich am
Aufholen
da.
Okay.
Die neuere
Würde
würde ich anders aussehen.
Aha, okay. Ja, das ist das, was man mit apt-get-install GCC beim Ubuntu halt dazu bekommt. Ich habe hier noch irgendwie DCC, ein TinyC-Compiler. Gibt, kompiliert auch brav, gibt auch nichts aus. Ich habe auch noch irgendwie einen Sun-Compiler. Was?
Ist das
ein Sun? Nein, das ist ein Linux-System, aber Oracle hat einen C-Compiler, auch nicht nur für Solaris, sondern auch für Linux. Und den kann man auch gratis downloaden und verwenden. Bin Sun Developer Studio heißt das. Bin und Na, den habe ich mir selbst installiert, deswegen ist es auch in Opt reingerutscht. Also den kann man sich als Target-Z herunterladen von Sun. Ja, da kommt eine andere Warnung, nämlich, dass das letzte Statement nicht erreicht werden kann. Das Printf-Programm beendet. Aber ist halt auch nicht, sprich diese Zeile. Aber die anderen Sachen, ja, ich hätte da irgendwie einen nicht gebrauchten Parameter. Ich habe da einen Fehler eingebaut mit der Zuweisung, findet ihr auch nicht. Und ich habe noch einen Compiler dazu. Das ist Opt BGI. Die bieten auch irgendwie eine Community-Version des Compilers an. Ist an für sich ein kommerzieller Compiler. Aber kann man eben auch BGCC, also das ist C, C++ und ich glaube Fortran. Main.c. Ja, kompiliert auch brav, gibt auch nichts aus. Also es ist alles nett, aber es ist halt irgendwie Die Eingabe, Syntaxfehler werden teilweise nicht erkannt. Nein, es ist auch gültiges C, was ich da geschrieben habe. Aber dass die eine.
Der Java-Compiler sagt gar nichts. Gar
nichts. Ja.
So Sachen wie nicht genutzt oder so.
Ja. Also, ja, syntaktisch fehlerhafte Programmkonstrukte, ja, es ist, wird erkannt, wenn ich irgendwo ein if mit Doppel-I schreibe, das würde er erkennen, klarerweise. Aber ansonsten meckert er quasi bei nichts. Es gibt keine lesbaren Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge. Und ja, ich habe über Kommandozeilenparameter noch diverse Möglichkeiten, aber achso, das ist schon Splint. Splint ist dann eben ein Code-Checker, Entschuldigung, den man programmiert hat, um die Compiler-Schwächen auszugleichen. Wie schaut das aus, wenn ich das mit Splint aufrufe? Kann man sich ganz einfach über apt-get installieren. Ja, was gibt der für Warnungen aus? Der kompiliert das Programm jetzt nicht. Aber der sagt, hoppala, das Erste, was er gefunden hat, Test Expression for if ist eine Assignment Expression. Also ich habe eine Zuweisung verwendet, wo eigentlich ein Vergleich sinnvoll wäre. Probably you mean to use ist gleich. Instead of equal. Ja, wenn ich das nicht meine, dann soll ich bitte, wie die Compiler vorgeschlagen haben, doppelte Klammer verwenden, um die Warnung zu unterdrücken. Unreachable code. The code will never be reached on any possible execution. Also es gibt keine Möglichkeit, diese Zeile auszuführen und eben den argv-Parameter, der wird auch nicht verwendet und auch gleich, wie kann ich die Warnung unterdrücken, wenn es für zukünftige Erweiterungen geplant ist, weil ich halt doch einmal irgendwie die Kommandozeilenparameter verwenden will und nicht nur die Anzahl der Kommandozeilenparameter, dann kann ich das mit einem C-Kommentar im Prinzip die Warnung unterdrücken und Splint quasi sagen, hoppala, das wird in Zukunft möglicherweise doch verwendet werden. Oder eben mit diversen Kommandozeilenparametern, minus unreachable, minus param used etc., kann ich das ganze Ding unterdrücken, die Warnungen. Das sind hier nochmal die Ausgaben. Und das sind wirklich Ausgaben, die helfen mir weiter. Wenn der Hinweis kommt, hoppala, anstelle von dem ArcC ist gleich 10 plus 1, ist höchstwahrscheinlich ist gleich, richtig. Das ist das, was eigentlich der Fehler im Programm ist und wo mich die Compiler eigentlich auch darauf hinweisen hätten können sollen. Es hat auch gewisse Härtegrade, wo halt einfach, ich sage mal Härtegrade, wo diverse Checks eingeschaltet oder ausgeschaltet werden können und minus minus help gibt auch noch etliche weitere Optionen an. Wo man eben die, also das ist, sind jetzt nur die zu den Topics, zu den Flex gibt es eine eigene Hilfeseite, zu den Modes eine eigene Hilfeseite, etc. Also es hat sehr viele Möglichkeiten, Checks ein- oder auszuschalten und es kommen in der Regel wirklich brauchbare Warnungen heraus. Ein weiterer C- oder C++-Code-Checker ist CPB-Check. Hat auch diverse Warnungen, die er ausgeben kann oder soll. In der Regel verwende ich einfach Enable All, alle Warnungen ausgeben. Wenn ich den da ausprobiere, CPB-Check. All. Main.c, ja.
Also der hat auch nichts gegen C.
Der hat auch nichts gegen C. Ja. Nein, im Prinzip ist nahezu jedes C-Programm auch einigermaßen. Ich weiß, es gibt gewisse Ausnahmen, aber in der Regel kann man damit auch C-Programme einigermaßen checken. Ja, also das eine ist eben, hoppala, nach dem Return brauche ich kein weiteres Statement hinschreiben. Und das andere ist im Prinzip, was? Ja, er hat nicht alle Include-Files gefunden, das kommt das später gleich noch ein Beispiel dazu. CPB-Check hat auch den Vorteil, man kann es quasi im Prinzip angeben, wie einen Compiler, ne, klar, er kompiliert nichts, er linkt am Schluss auch logischerweise nichts, wenn er keine A.out, keine .o-Files erzeugt. Aber im Prinzip, man kann quasi beim Make-File angeben, ja, hoppala, ich verwende CPB-Check als Compiler und kann dann quasi das Programm normal durchkompilieren. Und die Include-Files, die mit minus i etc. angegeben werden, also wo er halt die Include-Files finden soll, die werden automatisch dann durchprobiert. Und ich habe hier zum Beispiel ein Beispiel WX Maxima, ein Programm, wo ich ein bisschen mitprogrammiere. Es ist eine grafische, genau, es ist eine grafische Oberfläche für das Computer-Algebra System Maxima. Enable. Also hier sind noch jede Menge Warnungen drin. Ich sage es gleich. Also ist gleich all. Ich schalte in der Regel immer alle Warnungen ein. Also ja. Und was man hier sieht, im Prinzip, was er auch noch macht, ich unterbreche das hier mal, was sehr nett ist, er prüft für die Programme sämtliche Defines durch. Hier ist etwas, ist WX, OSX, Mac definiert oder nicht definiert etc. Das heißt, man kann das Programm auf diese Art und Weise mit allen möglichen Define-Kombinationen schnell einmal durchchecken. Und sonst entwickelt man schon gemütlich unter Linux dahin und irgendwo hat man eine Variable zum Beispiel nicht definiert, wenn Windows definiert ist, also WX oder so irgendwie WX-MSW. Wenn das definiert ist, dann könnte man da im Prinzip einen Fehler einbauen, den man so im Test unter Linux praktisch nie findet. Oder eine Spezialität unter SunOS oder wie auch immer, wenn das Makro halt irgendwo definiert wird. Und das prüft wirklich sämtliche gesetzten Makros durch, die da im Programm verwendet werden und auch alle Kombinationen. Und wenn man das Ding dann durchlaufen lässt, da kommen dann wirklich irgendwie, also es gibt da noch die Möglichkeit, ich glaube, er prüft bis zu 12 Kombinationen standardmäßig und man kann nur mit Force quasi wirklich alle Kombinationen durchgehen. Das dauert dann halt irgendwie doch etwas länger, aber also länger als das Kompilieren selber, aber man bekommt sehr schnell irgendwie die Warnungen, die man haben will. Also ich bin jetzt da bei 10% und es würde dann noch eine Zeit lang dauern. Ein kurzes Beispiel dazu kommt noch. TPB-Check kann auch mit XML die Ergebnisse als XML-Datei rausschreiben und dann einen Report als HTML generieren lassen. Na, das ist ein Makro, das da definiert ist. WXGTK, WXOSX etc. Das sind in im, ich nehme jetzt einmal das Ding WXMSW. Das ist einfach ein IFDEF, suchen wir mal noch MSW. If defined WXMSW, also wenn Microsoft Windows definiert ist, das ganze Ding ist eine GUI basierend auf WX-Widgets. Dann wird eben das obere ausgeführt und ansonsten wird, also wenn nicht Windows, dann ordnen wir die Buttons andersrum an. Und ja, eben weiter unten noch einmal irgendwie, ich setze irgendwie einmal den Button 1 als Default, einmal den Button 2 als Default. Quasi einfach, wenn wir unter Windows kompilieren oder für Windows kompilieren, und wenn wir für nicht Windows kompilieren. Das sind einfach Makros, if-devs, die gesetzt werden ifDefined etc. Und die werden quasi von einem CPB-Check automatisch immer alle Kombinationen durchprobiert.
Also WXMSW steht für, ob für Windows kompiliert wird.
Ja.
Microsoft Windows.
Ja. Steht eben dafür, wenn man jetzt am WX-Widget zum Beispiel verwendet. Deswegen das WX. Ja. Also liegt eben an dem Toolkit, dass das Ding jetzt so heißt.
Macht er das automatisch oder kann ich ihm das vorher auch sagen? Ich
kann ihm auf der Kommandozeile im Prinzip auch angeben, warte mal, ich habe doch. Erst einmal, welche Makros definiert sein sollen, dann wird er die anderen Kombinationen logischerweise nicht nehmen oder so. Also da hat man schon Möglichkeiten. Er prüft auch im Prinzip maximal 12 verschiedene Makrokombinationen standardmäßig durch. Das sind 2 hoch 12 verschiedene Möglichkeiten, weil jedes Makro könnte angeschaltet oder abgeschaltet sein. 2 hoch 12 sind 1024, das prüft er alle Kombinationen durch, das dauert schon eine Zeit lang und das für jedes Source-File. Aber man kann das eben auch sagen, ja?
Nee, ich wollte das erst die Zeile,
sorry. Aha.
Ja, nein, ich hatte nur einmal, wollte das mal sagen, das ist natürlich relevant, wenn ich jetzt das selbst ausführe, dann ist es natürlich wahrscheinlich, wenn ich alles anmache und mich wirklich davon totschlagen lasse, nicht so gut, aber das Programm ist halt auch vor allem gut dafür da, wenn man halt
ja, genau, also man kann entweder das automatisch in einer Entwicklungsumgebung verwenden oder eben auch zum Beispiel, wenn man Travis verwendet oder sonst ein CI-System, um das automatisch bei jedem Check-in einmal durchlaufen zu lassen und dann sieht man auch gleich die Warnungen oder eben man führt es am eigenen Rechner manuell aus. Mhm. Ja.
Der auch Warnungen aus, die Qt Creator und andere Entwicklungsumgebungen für C nicht ausgeben?
Ui, das muss ich sagen, weiß ich nicht. Weil ich weiß nicht, was die ausgeben. Also tut mir leid. Ja. Ja, also viel zum Thema C und C++. Nächstes Ding kennt vielleicht der eine oder andere. Es gibt das als Webservice, Perl Kritik. Wo man eben Perl-Programme testen lassen kann, gibt es auch auf der Kommandozeile als Binary oder Perl-Programm in diesem Fall. Man kann hier bei Perl-Kritik entweder mit Paste, ich mache mal die Webseite auf. Achso, was ich auch noch vorbereitet habe, ist ein Beispiel, was mir jetzt bei WX Maxima da aufgefallen ist. Ich habe hier, warte mal, gehen wir mal da zurück. Genau da. Das ist eine ältere Version von WX Maxima eben. Ein Beispiel, was das Ganze gibt. Transchips. Ist eben irgendwie eine etwas ältere Version. Und was ich hier gefunden habe, ist auch irgendwie so ein nettes Beispiel. Ich zeige nur die eine Datei. Wo mit CPB-Check, ja, same expression on both sides auf einer Oder-Abfrage. Und wenn ich mir das anschaue, was habe ich da gefixt? Ja, irgendwie stand drin, hoppala, wenn eine Variable SD ist gleich DT Subsection oder, ja, noch einmal dieselbe Abfrage, ist ein kleiner Unsinn. Das sind gewisse Sektionen, die man halt bei WX maximal anlegen kann und CPB-Check hat mich darauf hingewiesen, dieselbe Abfrage ist zwar richtig, aber nutzlos. Und ich will da möglicherweise auf eine andere Section-Art prüfen. Also auch ein Hinweis, den ich so, wenn ich das Programm durchschaue, relativ selten finde. Und darauf hat mich eben auch CPB-Check hingewiesen. Nur als Hinweis, eben wo, es kommen durchaus sinnvolle, habe ich da auch irgendwie erwähnt fand bei CPW-Check. Es kommen durchaus nützliche Hinweise raus. Perl-Kritik. Man kann ein Perl-Programm uploaden oder ein Perl-Programm irgendwie auf mit Cut and Paste einfügen und das ganze Ding angeben, also testen lassen. Ich gehe da mal zurück. Ups, noch nicht da. Ja, was habe ich irgendein... Ja, ein minimales Testprogramm. Ich kann das da im Prinzip hier einfügen. Und man sieht auch schon irgendwie im Prinzip, ja, was ich da alles für ein Blödsinn gemacht habe. Wir fügen das ganze Ding ein. Analyse my code. Da sagt er jetzt dann, hoppala, ja, Code Structures. Also, ich gehe mal eine Folie weiter. Ups. Wir erinnern uns beim die Härte gerade bei Splint heißen Weak, Standard, Checks und Strict. Wie heißen die ganzen Dinger? Also Perl-Kritik hat auch so Härtegrade. Wie heißen die da? Ja, die heißen Gentle, Stern, Harsh, Cruel oder Brutal. Also auf die Art und Weise kann man das Programm dann im Prinzip testen. Gehen wir nochmal zum Firefox. Jetzt hat er mit Gentle getestet. Also, dann mal das ganze Ding so. Und wenn man das Ding mit Brutal testet, dann meckert er wirklich relativ mehr an. Also, was ich da nicht alles falsch gemacht habe. Also, Backtick-Operator ist obsolet irgendwie. Ich habe kein Strict verwendet, ich habe keine Warnings verwendet, etc. Also, alles Mögliche. Also, das ist wirklich dann brutal, wie der Name schon sagt. Und ist auch ganz sinnvoll, wenn man irgendwie Perl-Programme durchtesten will und das ganze Ding eben entweder als Kommandozeilenprogramm, Perl-Kritik-Test oder eben als Webservice. Was man hier auch machen kann mit gewissen Befehlen, kann man sagen, hoppala, eine Zeile bitte nicht durchprüfen lassen oder einen ganzen Bereich, warum auch immer, nicht Perl-Kritik unterziehen. Ja, wenn man halt irgendwo Code drin hat, der noch nicht so sauber ist und man die Warnungen trotzdem unterdrücken will. Python kenne ich selbst jetzt nicht wirklich so hundertprozentig perfekt. Es gibt auch ein PyLint und auch der PyReverse etc., diverse andere Tools, was ich hier oben als Grafik eingebunden gehabt habe. Ich habe den Vortrag auf einem älteren Ubuntu noch geschrieben, sage ich mal so, und dann jetzt auf mein Netbook übertragen. Das ist irgendwie ein aktuelleres Ubuntu. Ich bin draufgekommen, was ich da erwähnt habe, das PyLint GUI, die grafische Oberfläche, die ich hier oben angegeben habe, also gescreenshottet habe, die gibt es nicht mehr. Ich habe den Screenshot trotzdem noch drin gelassen, wenn mein älteres Ubuntu oder was auch immer verwendet, kann man das Ding auch noch installieren, aber ist offiziell von den Entwicklern rausgeflogen. Aber kann man eben, schauen wir mal, Punkt 0, Oh. Lesen kann es alles, aber sinnvoll interpretieren wird es nicht, Perl. Also, worauf zielt das ab? Ich meine, Perl-Kritik ist jetzt für Perl, PyLint ist jetzt für Python, Splint ist jetzt für C und das kommen ja noch dran, noch drei und vier andere Programme für andere Programmiersprachen. Für jede Programmiersprache gibt es halt die eigenen Tools, die ich so der Reihe nach vorstelle. Ja, ich habe hier irgendwie so 99 Bottles of Python, ein Beispielprogramm irgendwie erfunden, und das Ganze mit PyLint durchgecheckt. Python, muss ich zugeben, kenne ich selbst als Programmiersprache kaum. Ich weiß, dass es sie gibt und ich weiß, dass sie eigentlich sehr beliebt ist und dass man sie dringend mal lernen sollte. Ich bin noch nicht dazu gekommen, daher, ich habe es jetzt nur so ganz kurz erwähnt. 99 Bottles. Gibt dann eben auch diverse Warnungen aus, was man halt irgendwie alles nicht machen sollte. Jetzt bei diesem Beispielprogramm, das ich hier verwendet habe. Und die GUI, die ich hier noch drin hatte, die ist eben in der aktuellen Version leider rausgefallen. Also leider braucht es wahrscheinlich kein Mensch. Aber gibt es halt nicht mehr. Shellcheck ist auch als Webservice und als Kommandozeilenprogramm verfügbar. Ist wirklich ganz sinnvoll, wenn man sich die Webseite aufruft. Kann man hier eben einerseits Code eingeben. Geht zu solchen. Und ich mache mal Echo $1, gibt das erste Argument aus. Und er fängt schon an zu analysieren und sagt, hoppala, jetzt machen wir das Ding ein bisschen größer von der Schrift her. Das ist vielleicht besser lesbar. Er sagt schon, hoppala, was soll ich machen? Ich soll das Argument, das ich hier habe, in Anführungszeichen setzen, weil ansonsten könnte der Code, also die Benutzereingabe, irgendwie uninterpretiert werden. Der Webservice hat hier auch diverse Beispiele angegeben, wo man einfach sieht, hoppala, er interpretiert das gleich, was soll ich machen? Über ls iterieren ist ja unschön. Ich soll Punkt, Backslash etc. Verwenden, wenn ich das wirklich mache, weil ansonsten eben gegebenenfalls eine Datei, die mit Minus anfängt, als Option für ls interpretiert werden könnte, etc. Also es ist ein sechszeiliges Programm, es ist ein siebenzeiliges Programm und man sieht schon, hoppala, gleich ein paar Fehler eingebaut. Und wenn man Shellcode im eigenen Programm verwendet, es kommen durchaus sehr nützliche Hinweise, vor allem richtiges Quoten etc., die man halt durchaus berücksichtigen sollte. Und eben auch die Beispiele, die man hier drin hat. Gibt es da irgendwie mehrere? Ich dachte, da gibt es irgendwie mal mehrere. Load an example. Kommt immer dasselbe. Okay. Und das ganze Ding gibt es auch als 0. Da habe ich jetzt gar kein Beispiel, aber eben auch als Kommandozeilenprogramm, was ich jetzt nur nicht installiert habe. Also ich könnte es da im Prinzip nachinstallieren. Ich gebe zu, ich habe den Rechner, ist dann relativ neu. Was es auch noch gibt, was vor allem bei Debian-Programmen relativ bei Shell-Skripten, die auf Debian ausgeführt werden, relativ interessant ist, ist ein Programm, das nennt sich Check bei Schissens. Existiert jetzt auch nicht, aber kann ich auch nachinstallieren. Was macht das? Naja, die Shell ist auf den meisten Linux-Systemen die Bash, bei Debian nicht. Also bin.sh zeigt auf die nicht Bash, sondern Dash. Das ist eine sehr minimale Shell, die im Prinzip dafür sorgt, ja, ich brauche, wenn ich ein Skript ausführen will, ich brauche keine Möglichkeit, irgendwie mit zurückzublättern zu können oder alles Mögliche. Ich brauche im Prinzip nur Code interpretieren zu können. Und Debian hat dafür eben eine sehr minimale Shell geschrieben, die halt POSIX kann, also einen Standard, aber halt nicht wesentlich viel mehr. Und die Bash kann doch einigermaßen mehr. Und häufig hat man eben ein Shell-Skript, das bin.sh als Shebang-Zeile hat, und dann erwartet, das ist die Bash und Check Bash-isms prüft eben, ja, prüft eben auf solche Ungenauigkeiten, die jetzt nicht dem BOSIX-Standard irgendwie entsprechen. Aber in der Bash halt interpretiert eingebaut sind. Hier auch noch irgendwie eine Webseite verlinkt. Die Folien gibt es auch online, auf den Frosken-Seiten verlinkt, wo eben diverse Beispiele gezeigt werden, was in der Bash anders definiert ist als in der meinetwegen Dash von Debian. Oder von der Cornshell ist es auch anders definiert, etc. So, Lint-Programme für Nicht-Programmiersprachen. Man fragt sich, wofür braucht man sowas für Nicht-Programmiersprachen? Ja, es gibt auch bei anderen Texten, sage ich mal, gewisse Anforderungen. Ich habe hier erst einmal zwei Beispiele für Tech. Das eine ist ein Programm. Ups, null. Ah, 02 NAC hat das bei mir. Ich habe hier ein relativ kleines Tech-Text und was ich hier einbinden kann, ist im Prinzip ein Paket NAC. Was macht das? Das prüft auf, ja, ich sage mal da jetzt an orthodoxe und L2 Tabu. Ich habe da ein PDF auch noch drin. Auf Sachen, die man nicht mehr verwenden sollte, weil es irgendwann einmal in Tech definiert waren und jetzt halt nicht mehr verwendet werden. Was habe ich hier? Zum Beispiel EPS-FIC habe ich drin. Ja, inzwischen nimmt man Include Graphics etc. Centerline habe ich drin. Das ist Tech und nicht LaTeX. Und wenn ich das Programm übersetze, snack, dann wird das übersetzt, das kommt ein PDF raus, aber eben dank der Zeile, die ich hier eingefügt habe, require package snack, gibt es eben beim Kompilieren Warnungen aus, BF, ja, ist LaTeX 2.0.9, ist nicht mehr ganz okay, ich soll TextBF oder BF Series verwenden. Dasselbe für Italix. Centerline ist Tech, ich soll Centering verwenden, weil das halt LaTeX ist und moderner. Dollar ist obsolet, ja. Und bitte Backslash eckigen Klammer verwenden. Und irgendwie EPS-fähig ist deprecated, ich soll GrafikX dafür verwenden. Also gibt durchaus Warnungen aus, die halt darauf hinweisen, dass man eben veraltete Befehle verwendet hat oder sowas. Es gibt noch was Zweites, das nennt sich CheckTech. Und da nehme ich auch irgendwie das Beispiel, das ich gerade kompiliert habe. Das ist ein Kommandozeilenprogramm und das gibt hier quasi auch Warnungen aus. Ich habe hier irgendwie ein Kommando mit Leerzeichen beendet. Ich soll irgendwie da, ja, vor der Klammer doch bitte ein Leerzeichen irgendwie verwenden, etc. Also es ist durchaus sinnvoll, gleich beide Möglichkeiten zu verwenden. Sie geben in der Regel andere Warnungen aus und helfen teilweise auch wirklich zum Fehlerfinden, jetzt nicht nur in Programmen, sondern auch bei, ich sag mal, Markup-Sprachen. Tech. Wobei man Tech durchaus auch als Programmiersprache ansehen könnte. Was haben wir noch dabei? Ups, gehen wir noch eins zurück. NAC-CheckTech habe ich gerade vorgeführt. Für RPM-Pakete gibt es RPM-Lint. Für Debian-Pakete gibt es Lintian. Und ich habe auch hier wieder Ich habe hier irgendein RPM-Paket von Fedora heruntergeladen. Und wenn ich das prüfe, einmal recht, kommen auch diverse Hinweise, was der Paketierer hier eben nicht so hundertprozentig sinnvoll gemacht hat. Ja, Mainpages sollten komprimiert sein. Irgendwo bei der Description gibt es irgendwo einen Tippfehler, ja, das schreibt sich halt Wim Improved mit einem großen M beim Projekt etc. und diverse andere Hinweise, was man irgendwie nicht noch alles machen könnte. Die Lizenz Wim kennt er auch nicht und irgendeine Signatur passt auch nicht. Ja. Das Ganze noch für Debian, .0.8deb, ja. Lintian heißt das Ding in dem Fall. Ups. Prüft eben auch die Struktur vom Debian-Paket, ob das okay ist und findet auch, ja hoppala, irgendein Makro in der russischen Übersetzung ist in diesem Fall nicht okay. Da habe ich irgendwie einen Timestamp drin, der irgendwie nicht hingehört. Im Changelog habe ich irgendwo einen Fehler drin etc. Und was die oberen beiden jetzt am meisten bedeuten, kann ich selbst nicht hundertprozentig sagen. Ah, okay, ja. Okay. Ja, aber eben, wie gesagt, hat derjenige, der das Programm paketiert hat, halt nicht berücksichtigt beim Kompilieren des Pakets und deswegen wird das hier dann angezeigt. Was ich auch noch irgendwie hier erwähnt habe, weil ich es gerade letztens gebraucht habe, ist YAML-Lint, ein Webservice, um YAML-Dateien auf Syntaxkorrektheit zu prüfen. Die werden zum Beispiel verwendet, um für Travis, das CI-System, die Eingabe zu definieren. Ist auch ganz sinnvoll. Was es auch noch gibt, ist zum Beispiel CMake-Lint, um CMake-Programme, CMake-List.txt-Dateien zu prüfen. Das gibt auch teilweise relativ viele Sachen aus, wo ich sage, ja, die Einrückung passt nicht oder irgendwas. Ist aber auch durchaus sinnvoll, weil, ja, so werden die Codes auch schöner, wenn man das Ganze wirklich berücksichtigt, etc. Fürs Web, den Mid3C-Validator und CSS-Validator kennen hoffentlich die meisten, die irgendwie Webseiten machen und prüfen damit auch hoffentlich die eigenen Webseiten hier und da. Für JavaScript gibt es JSLint, um eben den JavaScript-Code auf Unsauberkeiten zu prüfen. Oh. Ja, dann sage ich erstmal sorry und danke für den Hinweis. Also ESLint sollte man verwenden und das hier nicht mehr. Und für Ich probiere das mal aus. Ich kenne es jetzt selber nicht. Also ich habe das JSLint und auch hier und da in Verwendung. Da steht halt nichts von deprecated oder so. ES, was haben wir? Schauen wir mal. Ah, ja, okay. ESLint. Ja, schauen wir mal. Ah, okay. Also .org. Ich sage danke für den Hinweis. Ich werde das in den Folien noch korrigieren. Für PHP gibt es PHP CodeSniffer. Kann man sich so entweder Peer installieren oder auch direkt über das Paketmanagement inzwischen. Da habe ich wieder ein Beispiel. PHP. Ja, ich habe hier auch wieder ein kurzes PHP-Programm hin. Und wenn ich das mit PHP CS überprüfe, gibt es im Prinzip ja Kleinigkeiten aus, was ich hier habe. Irgendwie, ich habe hier Tabulatoren verwendet, soll ich dafür nicht verwenden. Ich habe hier irgendwo nach einer Funktion, also da beim Komma hätte, sollte ich im Prinzip ein Leerzeichen einfügen etc. Und ja, ich habe es unsauber eingerückt. PHP CS kommt auch mit einem Programm PHP BCF, Beta Code. CBF, ups. dass im Prinzip die Warnungen, die hier oben angegeben sind und mit einem X markiert sind, quasi automatisch korrigieren könnte. Wenn man das Ding dann macht. Also hat auch wieder endlos viele Optionen. Genau, also er hat drei Fehler korrigiert. Und man sieht, hoppala, er hat irgendwie die Einrückung korrigiert, er hat das Leerzeichen eingefügt, etc. Also, und ein Beispiel da oben hat er irgendwie noch drin gelassen. Und das ist im Prinzip ja in den Kommando, ein Kommentar solche einfügen, wo ich hinschreibe, wozu ist das Programm wirklich in Verwendung. Also, wozu dient die Datei. Jetzt haben wir alle Programmfehler beseitigt. Was machen wir als nächstes? Wir prüfen auf Rechtschreibfehler. CodeSpell oder auch ASPell kann man dafür auch verwenden, um eben Rechtschreibfehler zu finden. Ja, CodeSpell prüft, also es gibt dann halt irgendwie Warnungen teilweise aus. Nehmen wir mal irgendwo, oder ist ein Beispiel vorbereitet, kann ich gar nicht sagen. No, habe ich nicht. Ich nehme das C. Was habe ich hier irgendwie? Arguments habe ich irgendwie falsch geschrieben oder sowas. Mit CodeSpell. Also jetzt EN, also für Englisch oder sowas hat er mich darauf hingewiesen, hoppala, in dieser Zeile soll ich bitte Arguments irgendwie anders schreiben, was er hier richtig erkannt hat, hoppala, ich habe nicht n grade geschrieben, sondern das, n gehört zu backslash n als Zeilenumbruchmarkierung. Und wie schaut das ganze Ding aus? Naja, das prüft einfach nur auf übliche, es ist ja ein Dictionary dabei, auf übliche Vertipper. Also es ist übliche Vertipper, die man halt irgendwie in der englischen Sprache hier und da hat oder so. Accused irgendwie mit einem C zu wenig schreiben oder Accuracy irgendwie mit einem C zu wenig schreiben. Es ist relativ einfach gemacht, aber man findet doch irgendwie relativ einfach übliche Tippfehler raus, die sinnvollerweise, bevor man die Release macht, nicht drin sein sollten. Das Ganze geht auch mit ASPell, ich habe hier auch nur irgendwie ein Beispiel. Und was ich auch noch drin habe, also hier kann ich eben einstellen, hoppala, in welchem Modus bin ich hier, also für C oder C++. Und ich könnte das Ding mit der Sprache angeben. Und bevor man das Ding released, das ist kein wirklicher Fehler, aber man sollte auch irgendwie Grafiken, ich sag mal, optimieren. Ich habe jetzt zwei Beispiele dabei. Ups. Also der Report, was ich da gesehen habe, das war Report der von CBB-Check mehr oder weniger die Webseite generiert werden kann. Was ich zu Beginn erwähnt habe. Und nur in Bilder. Was habe ich hier? Okula. Frostcon-Logo Print oder sowas. Das ist eben das Frostcon-Logo für Druck, was man sich auf der direkt Frostcon-Webseite downloaden kann, wenn man eben eine Broschüre drucken will und das Logo verwenden will. Die Datei hat, so wie ich sie jetzt dann heruntergeladen habe, 860 Kilobyte. Na, wie kann man das Ding optimieren? Es ist im Prinzip quasi bei GhostScript dabei. BS2PDF. Also ich gehe davon aus, ich fange mit einer PostScript-Datei an. Ist zwar nicht der Fall, aber ist egal. Frostcon und schreibe ich minus o a.pdf oder so. Also nur das. Dann schreiben wir so. optimize.pdf. Und was hat der gemacht? Der hat aus dem 860 Kilobyte großen PDF hat er ein optimize.pdf generiert. Und das sieht im Großen und Ganzen gleich aus wie das andere. Also kann man doch etwas optimieren. Ebenso mit, ich habe hier noch ein Logo. Frostconlogo.png. Ja, das ist jetzt hier das Logo. Ups, das ist ein bisschen klein geraten. Ja, also es ist ein PNG-Datei. Und auch die kann man mit mehreren Programmen. Ich habe hier genannt. Ups. OptiPNG, PNG Crash, PNG Quant, es gibt mehrere. Kann man eben auch optimieren. Auch die Datei habe ich direkt von der Frostcom-Webseite heruntergeladen. Hat jetzt 5 Kilobyte, na gut, das geht so einigermaßen, aber noch OptiPNG. Ist ja auch auf einmal um 22% kleiner und ist im Prinzip dieselbe Datei wie vorher. Also es wird optimiert, indem einfach gewisse Kompressionsparameter geändert werden. Möglicherweise werden auch diverse, kann man ein paar Bits einsparen, weil diverse Farben nicht verwendet werden, etc. Und auf diese Art und Weise schrumpft die Datei von 5,5 Kilobyte jetzt, also die kleine Datei, auf 4,2, was auch nicht so schlecht ist. Sollte man eben auch machen, bevor man sein Programm ausliefert oder eben seine Webseite ins Web stellt. Ich glaube, damit bin ich auch schon einigermaßen am Ende. Und die Zeit habe ich eh schon überzogen, oder wie? Na? Ja. Es gibt noch viele weitere Online-Services, es gibt noch viele weitere Programmiersprachen, die ich hier nicht erwähnt habe. Einfach mal im Web suchen nach Lieblingsprogrammiersprache und Lint oder Lieblingsprogrammiersprache und Checker oder Validator. Man findet für sehr viele Sprachen was, wo man im Prinzip sagen kann, hoppala, das ist doch eine sinnvolle Erweiterung, um Fehler, Unsauberkeiten im Programm zu finden und es kostet nicht viel. Also es ist, man kann das Ding automatisch nach jedem Check-in von Travis oder was auch immer ausführen lassen und man sieht auf einmal Fehler, wie ich hier das mit WX Maxima gezeigt habe, wo man sonst relativ schwer drauf kommt. Also einfach, solange kein User was Mac hat, dass irgendwo bei einer gewissen Überschriftenhierarchie irgendwas nicht funktioniert, kommt man auch nicht drauf, dass da links und rechts vom oder dieselbe dasselbe Code steht.
Senkt das OptiPNG den Dateispeicherbedarf immer um denselben Anteil?
OptiPNG, es gibt auch diverse Möglichkeiten, also erstmal gibt es diverse Optimization Levels von minus O 0, wo er einfach nur gewisse Versuche macht oder so, bis minus O 7, wo er 1080 Versuche macht, welche Parameter für die Kompression jetzt wirklich sinnvoll wären. Ist hier auch very slow angegeben und man kann eben noch diverse andere Sachen einschalten oder ausschalten, dass ich sage ja keine Bit-Tiefen-Reduktion, wenn ich sage, hoppala, das soll unbedingt wieder 24 Bit per Pixel haben oder so, würde er gegebenenfalls auch reduzieren, wenn weniger Farben verwendet werden. Oder er soll diverse Sachen halt nicht machen oder so. Also ich kann im Prinzip auch einen Report ausgeben. Jetzt habe ich das Ding schon ausgegeben. Ich probiere es mal mit minus O7, ob da was anderes rauskommt. Ja, also er probiert einfach diverse Kompressionsparameter durch, um zu schauen, ist das Ergebnis kleiner? Wenn ja, wird das als aktuelles Bild genommen, wenn nein, wird das verworfen und er probiert den nächsten Parametersatz durch. Und eben wie man so sieht am Schluss, er probiert im besten Fall 1080 Mal das Bild auf verschiedene Weisen zu komprimieren und nimmt halt das beste Ergebnis. Kann variieren. Hier in diesem Fall nicht. In diesem Fall ist already optimized. Das heißt, das Bild ist schon optimiert. Habe ich schon einmal gemacht. Und der findet da keine bessere Kompression jetzt in diesem Fall. Aber wenn man eben diverse Bilder, vor allem auch auf Webseiten oder so, hat, ja, man spart eigenen Traffic ein und die User können die Webseite auch schneller laden, weil sie nicht so riesengroße Bilder laden müssen. Ja, ich glaube, das war die letzte Folie von mir. Ich sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn es noch Fragen gibt. Kann man vielleicht noch eine oder andere Frage beantworten? Ja?
Du hast gesagt, dass man mit der Checkmaschine die...
Super. Und zwar, du hattest gesagt, dass man mit Checkbeschissms diese Beschissms anzeigen lassen kann. Das macht Shellcheck auch. Mhm. Das gibt die auch aus, wenn man BinSH macht und dann Bash oder ZSH-Features nutzt. Der einzige Unterschied ist halt nur, dass Checkbeschissms sich halt auch darauf fokussiert. Und der Fehler ist halt auch oft, dass Leute Bash-Features nutzen und eigentlich die falsche Schiebengen anhaben.
Ja, die denken, es ist eh die Bash und da installiert man das Ding auf einem Debian-System und da ist BinSH eben nicht die Bash.
Dann wissen die aber nicht, was BinSH ist, weil BinSH ist nur POSIX-Shell und nicht Bash.
Ja, aber die Leute wissen halt nicht, was ist jetzt wirklich POSIX-Standard und was ist in der Shell drin, die ich jeden Tag verwende. Also,
RTFM.
Ja. Also gibt auch durchaus noch andere Shells. Man kann auch die Z-Shell oder was auch immer als Standard-Login-Shell haben oder so. Ist auch einigermaßen kompatibel, hat auch diverse andere nette Features, aber ist eben auch nicht 100% Bash. Also... Check Beschissens, das heißt, um auszusprechen, prüft wirklich, ist es wirklich Code, der in der Bash erlaubt ist, wird der in nicht, also in SH-Skripten auch verwendet. Ja, und Shellcheck findet eben auch noch relativ viele andere Hinweise, wo man auch bei existierenden Programmen sehr schnell dahinter kommt, was man eigentlich wirklich im Normalfall funktioniert, aber man sollte die Variable noch quoten und man sollte dieses jenes nicht machen. Da ist wirklich sehr oft was aufzufinden.
Dankeschön. Weniger eine Frage, nur eine kleine Anmerkung vielleicht noch. Die statische Code-Analyse hat ja immer auch Beziehungen, sagen wir mal, zu Code-Standards. Wie programmiere ich eigentlich? Ja. Und dazu nur vielleicht, also das allererste Beispiel, was du gebracht hattest mit diesem C-Programm, wo eben dieses if argc gleich 10 plus 1, da gibt es ja zum Beispiel auch diese Code-Standard-Empfehlung, dass man sagt, wenn ich also einen Vergleich habe mit einem konstanten Wert, dann tue ich halt den konstanten Wert auf die linke Seite. Wenn da also steht, if argc gleich 10 plus 1,
wenn Klammer auf 10 plus 10 plus 1 gleich argc, dann wird dann das als Syntaxfehler dann auffallen. Und,
und wie gesagt, weniger eine Frage, mehr so dieser Hinweis, dass natürlich, dass das schon super interessant ist, weil eben es auch immer die Frage ist, welche Coding-Standards will ich eigentlich verfolgen und sowas. Und wäre sicherlich auch mal interessant in so einem Vortrag. Danke nochmal.
Ja, ich habe das hier bei... PHP-CS, da kann man, warte mal, wo ist denn das? Ups. Da kann man auch diverse Coding-Standards angeben, wo eben zum Beispiel jetzt, wenn ich für Peer programmiere oder was auch immer, dann ist einfach ein gewisser Coding-Standard mehr oder weniger vorgegeben. Irgendwo, wo habe ich das als Ding? Ah, da, minus i, show a list of Coding-Standards. Und da gibt es eben diverse vordefinierte Coding-Standards jetzt für PHP, die einen Projekte oder die anderen Projekte im Prinzip irgendwie empfehlen, verwenden, vorschreiben, wünschen. Und die kann man dann im Prinzip angeben. bitte prüfe das. Da geht es auch hauptsächlich so um Einrückungen, wie tief ist eine Einrückung etc. Und da sind eben gewisse Standards vorgegeben, wo man sagen kann, hoppala, ich programmiere jetzt dann für Peer und dementsprechend soll ich mich dann im Prinzip an den Standard halten etc.
Mhm. Ja. Wir haben noch Zeit für eine Frage.
Also, ja. Die Bash ersetzt. Also wenn man Bash ist ein sehr nützliches Mittel, also oder Shell allgemein. Ja. PowerShell oder cmd.exe. Wenn man schnell was zusammenhacken will, ist Shell sicher eine sehr feine weil immer vorhandene Programmiersprache, man lernt sie auch relativ einfach, wenn man direkt eingeben kann. Wenn man umfangreichere Programme schreibt, wird man irgendwann einmal wahrscheinlich auf Perl, Python oder was auch immer irgendwie ausweichen. Harald König hat auch, ich glaube, wieder zwei Vorträge gemacht zum Thema Shell, wo er wirklich zeigt, was mit Shell alles möglich ist. Also kombiniert einfach die Möglichkeiten, die Features der Unix-Kommandozellen-Tools sowieso und kann die eben zu einem Programm zusammenfügen.
Ja. Wunderbar. Dankeschön. Ja. Nochmal vielleicht einen Applaus.